Palmsonntag, ich weiß nicht, finde ich,
Fröhlich,
aha, gut, dann haben wir schon mal was vorweggenommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht zum Anfang, ein Palmsonntag-Bild. Das zeigt quasi den Einzug Jesu nach Jerusalem. Und ich habe dieses Bild einfach nur deshalb mitgebracht, weil ich dachte, es hilft vielleicht, euch ein bisschen so vorzustellen. Und ich würde jetzt gerne so von euch hören, was für ein Gefühl verbindet ihr mit diesem Einzug? Oder mit, also mit Palmsonntag von mir aus auch, aber vielleicht auch mit diesem Bild vom Einzug. An was denkt ihr da? Oder was kommt euch da so in den Sinn? Ruft einfach mal rein. Danke, danke schön. Das auch genau das wollte ich hinaus, aber ihr könnt auch gerne noch andere Sachen sagen.
Erwartung an Veränderung.
Aha, ja.
Hoffnung.
Hoffnung. Mhm. Sonst noch was? Es gibt da sehr unterschiedliche Bilder. Ich habe mir sehr schwer getan, eins auszusuchen. Nochmal? Neugier, aha. Den wollen wir als König. So Begeisterung auch ein bisschen. Ne? Ja, also ganz unterschiedlich. Und ihr merkt auch so ein bisschen widersprüchlich, finde ich, die Gedanken, die man so hat an Palmsonntag. Einerseits so Freude und Erwartung, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen gedämpfte Stimmung, weil wir schon im Hinterkopf haben, aha, es kommt ja noch was, es kommt ja noch Karfreitag, es kommt ja noch das Leiden, es kommt ja noch der Verrat. Also so ziemlich zwiespältig, die Gefühle, die wir so haben. Und ich finde dieses Bild lustig, weil das ist so, also ich bin mir ziemlich sicher, es ist gestellt und nicht wirklich von damals. Und es ist so, ich würde mal sagen, so europäisch, ja, auch wenn das jetzt keine Europäer vielleicht zwingend sind auf dem Bild, aber es ist so schon relativ gesittet, wie die da stehen. Nicht? Die machen da so Platz und ja, wir müssen ja Straßenverkehrsordnung auch einhalten. Genau, wie bei einer Hochzeit so ein bisschen. Und ich habe aber noch ein Bild gefunden, das konnte ich euch leider nicht mitbringen, weil das war geschützt, da waren so Wasserzeichen überall drauf. Aber das fand ich eigentlich besser, weil da haben die Leute so richtig gejubelt. Und alle hatten so die Arme oben und waren so richtig on fire, wie man sagen würde. Also richtig, haben richtig gebrannt. Und unser Kirchengeschichtsprofessor, der Martin Rothkegel, Professor Dr. Martin Rothkegel, der war so eine ganz einzigartige Persönlichkeit oder ist eine einzigartige Persönlichkeit. Und der hat immer gesagt, da ging es mal in irgendeinem Seminar um so alte, die ersten Formen von Glaubensbekenntnissen, die die Christen hatten. Und Glaubensbekenntnis, da denken wir ja heute eher so an, naja, so wie wir es im Gottesdienst eben sprechen, das Glaubensbekenntnis auch recht geordnet, alle gleichzeitig, alle relativ monoton. Und er meinte aber so nach seinen Forschungen, die er so angestellt hat, wäre es wohl so, dass die ersten Glaubensbekenntnisse, die die Christen zusammen gesprochen haben, wie Jubelrufe bei so einem Fußballspiel gerufen wurden. Also dass die durch die Straßen gezogen sind, wie so Hooligans und so begeistert waren von diesem Glaubensbekenntnis, dass sie das so richtig gebrüllt haben und da so richtig sich fast schon in Ekstase irgendwie geschrien haben, weil sie das alles so vereint hat und weil sie die Botschaft auch so gepackt hat. Und es fand ich interessant, sich das so vorzustellen, dass wahrscheinlich der Einzug Jesu in Jerusalem auch eben nicht so gesittet ablief wie jetzt hier mit dem Palmwedeln. Jeder hat sich brav da irgendwie so an eine Seite gestellt und die haben Platz gemacht, sondern wahrscheinlich war das wirklich in diesem Bild, was ich euch eigentlich zeigen wollte, haben die ihn auch so richtig bedrängt, Jesus, standen alle so um ihn rum und er musste da sich irgendwie so einen Weg suchen. Und ich glaube, so war es viel eher, weil die waren ja richtig begeistert. Ich lese euch mal die ersten vier Verse vor von dem Text, den ich euch heute vorlesen will. Ich habe den heute so ein bisschen gestückelt. Das ist mal ein bisschen ein anderer Stil als sonst. Am Tag darauf, das ist Johannes, Kapitel 12, ab Vers 12. Gut, dass du fragst. Johannes 12, ab Vers 12, so. Am Tag, ach so genau, ist übrigens anders bei Johannes. Die Palmsonntag-Geschichte ist bei Johannes anders berichtet als in den anderen Evangelien. Und zwar knüpft die hier direkt an die Auferstehung oder Auferweckung des Lazarus. Also wenn ihr euch jetzt fragt, hier steht ja am Tag darauf, das ist immer so ein schlechter Anfang für einen Text, weil ihr habt keine Ahnung, was war davor. Außer ihr seid so bibelfest, dass ihr alle wisst, was ist in Johannes 12, weiß ich nicht. Aber da hat er Jesus, also den Lazarus, auferweckt. Und die Leute sind also davon noch ganz begeistert. Ja? Und das muss man wissen, um zu verstehen, warum sind sie jetzt hier so, also warum lassen sie sich jetzt hier so begeistern. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet seid der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Eine ganz kurze Beschreibung von etwas ganz Großem. Ja, ich weiß nicht, wer von euch sich jetzt hier viel drunter vorstellen kann, aber mir ist es ehrlich gesagt zu wenig, weil mich würde ja interessieren, wie viele Menschen waren das ungefähr? Mich würde interessieren, wie kam denn Jesus an diesen Esel? Ja, das erfahren wir ja dann in den anderen Evangelien. Aber hier steht einfach nur, er fand ein Esel. Wo kam der Esel her? Wieso stand der da plötzlich? Also es ist ganz kurz, ganz komprimiert, eine riesengroße Geschichte, in der sich die Menschen freuen. Und ich habe euch deshalb dieses Bild gezeigt, weil ich wichtig finde, mich selbst zu fragen, was bringe ich denn schon für eine Erwartung an diesen Text mit? Also welche Erwartung habe ich an mich selbst? Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist dazu, dass wir Palmsonntag so erleben, wie Palmsonntag gemeint ist. Ich erkläre euch gleich, wie ich das meine. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir an Palmsonntag denken, so wie ich das gerade schon provoziert habe, dass ihr das sagt, wir auch gleich Karfreitag im Sinn haben und denken, die Menschen, die dort gejubelt haben, haben Jesus später auch verraten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an euren Glauben denkt, wenn ihr so in Glaubensphasen seid, in denen ihr so richtig begeistert seid. Erlaubt ihr euch, begeistert zu sein? Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Erlaubst du dir, begeistert zu sein von Jesus? Vielleicht eine etwas abstrakte Frage im ersten Moment, aber ich denke, jeder von euch hat Erlebnisse gehabt in seinem Glaubensleben bis jetzt, in denen Gott so richtig deutlich zu euch gesprochen hat. Vielleicht nicht akustisch, aber so, dass ihr das Gefühl hattet, ja, jetzt hat Gott wirklich bewirkt was in meinem Leben. Ich habe lange für was gebetet, jetzt ist es wirklich eingetreten. Oder ich habe irgendwie ein Zeichen gebraucht und dann hat mich wirklich jemand angesprochen. Irgendwie sowas. Und ihr wart so richtig begeistert von Jesus. Und ich glaube, dass wir aber oft so eine innere Haltung haben, die uns dann ausbremsen möchte. Die uns dann sagt, naja, jetzt beruhig dich erstmal. Ja, rast mal nicht so aus, vielleicht so eine Stimme aus unserer Kindheit, ja, die dann gesagt hat, so jetzt komm mal runter, Samuel, du reißt hier gleich noch das ganze Essen vom Tisch oder so. Reiß dich mal zusammen, beruhig dich mal. Und dann haben wir im Kopf, die gleichen werden ihn doch eine Woche später verraten. Ja, die jetzt jubeln, das sind doch eigentlich nur Verräter. Und vielleicht ist das auch die Stimme in dir und in mir, die dann sagt, ja, jetzt freust du dich, aber du weißt doch schon ganz genau, dass du es in einer Woche auch wieder nicht schaffst, so zu sein, wie der Herr Jesus es gerne hätte. Du weißt doch ganz genau, dass du es eigentlich gar nicht verdient hast, dass Jesus was Gutes für dich tut, weil du ihn doch verraten hast. Ja? Weil du ihn doch auch ans Kreuz geschlagen hast. Wir haben es ja gerade gesungen in dem Lied. Meine Schuld hat ihn ans Kreuz gebracht, meine Sünde. Und ich denke, dass dieses Aber, das waren doch die gleichen, die ihn dann ans Kreuz geschlagen haben, oder aber die gleichen, die dann gerufen haben, kreuzige ihn, auch unser Aber sein kann, dass uns unsere Sünde dann wieder vorhält, wenn wir uns freuen wollen, wenn wir jubeln wollen. Und so, ich weiß nicht, warum, aber ich habe noch keinen Christen erlebt, der im Gottesdienst so gejubelt hat, wie er im Fußballstadion gejubelt hat. Nicht in Deutschland, ja. Also es ist sowieso, ich glaube, wir Deutschen, wir kommen, oder viele Deutsche kommen im Fußball an Emotionen ran, zu denen sie sonst gar keinen Zugang haben. Andere im Auto, ja, das kann auch sein, also wenn man so manchmal Autofahrer sieht, mir ist es letztens passiert, das war mir ganz unangenehm, da habe ich so ein Lobpreislied gehört im Auto, ja, und war so voll begeistert und habe so ganz laut mitgesungen. Und ich habe ja immer so einen Gesichtsausdruck, wenn ich singe, ne? Und dann kam eine Frau an der Kreuzung so, und die hat mich ganz entsetzt angeguckt und hat dann so richtig zurückgeschimpft und hat gehupt, ne? Da dachte ich, die Arme, die hat jetzt gedacht, ich habe sie total angeschrien. Dabei war alles okay. Ich war einfach nur begeistert. Ich wäre am liebsten ausgestiegen und hätte ihr von Gottes Liebe erzählt. Aber so ist es manchmal, ne, mit den Emotionen. Aber was ich sagen will, ist, die Emotionen, ich glaube, wir erlauben uns oft nicht, diese Freude in uns zu tragen oder diese Freude nach außen zu tragen so und stehen zu lassen, weil wir immer schon das Aber im Kopf haben. Ja, genauso wie wir vielleicht oft bei Visionen für unser Leben unsicher sind. Ja, wir haben Ideen, wo könnte mein Leben hingehen? Wir haben Ideen, was Gott Gutes für uns im Sinn haben könnte in unserem Leben. Und immer wenn wir solche Ideen haben und wenn wir vielleicht gerade an dem Punkt sind, wo wir sagen, ja, ich glaube daran, ich halte daran fest, dann haben wir auch immer ein Aber im Kopf. Aber du bist es doch gar nicht wert. Aber du wirst es sowieso nicht schaffen, dahin zu kommen. Ja? Aber es wird Hindernisse geben. Und diese Hindernisse, die werden dich umschmeißen, weil du dann doch zu schwach bist im Glauben oder weil du dann doch wieder zurückfällst in alte Muster. Und was ich die wichtige Botschaft hier finde an Palmsonntag ist, dass Jesus nicht sich hinstellt und sagt, jetzt aber mal halblang, reißt euch mal zusammen. Tatsächlich sagt sogar Jesus in dem ganzen Text gar nichts. Ist auch mal spannend. Ja, also wenn Jesus mal nichts sagt, ist auch eine Aussage. Wie sagt man, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und Jesus sagt nichts, er lässt sie jubeln, er steigt sogar noch auf den Esel. Ja, er könnte ja sagen, wir nehmen eine Seitenstraße. Jesus ist ja auch manchmal der Volksmenge ausgewichen. Aber das tut er nicht, sondern er lässt sich hier bejubeln. Er lässt die Volksmenge jubeln. Und wir wissen ja, und er sagt hier vorher und nachher auch öfter, spricht er ja schon über seinen Tod, also wir wissen ja schon, und Jesus, also wir wissen, dass Jesus weiß so, wir wissen, dass Jesus weiß, dass er bald gekreuzigt werden wird. Und trotzdem lässt er die Volksmenge in diesem Moment feiern. Er lässt sie jubeln. Und er lässt sie an dieses Wort aus Sacharja denken, also er nimmt ja ganz bewusst diese Rolle ein, in der es heißt, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Da sind wir fast schon wieder zurück an Weihnachten. Ja, Tochter Zion, freue dich, denn dein König kommt zu dir. Die gleiche Aussage, freue dich, denn dein König kommt zu dir. Und es gibt hier einen kleinen entscheidenden Unterschied in Vers 15, da heißt es nicht, Tochter Zion, freue dich, denn dein König kommt, sondern hier heißt es, Tochter Zion, fürchte dich nicht, denn dein König kommt. Ist ja eher ein tröstender Satz. Fürchte dich nicht, denn dein König kommt. Und auch, ich denke an diese Volksmenge, die waren hin und her geworfen zwischen der Angst vor den Römern, zwischen der Verzagtheit, zwischen der vielleicht zwischen dem Glauben, Gott wird nichts mehr reißen, Gott wird nichts mehr verändern an unserer Situation, und gleichzeitig der Zuversicht und der Hoffnung, es kommt doch noch einer, der uns retten wird. Siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Und dann kommt er und er lässt sie jubeln, obwohl er schon weiß, ihre Hoffnungen werden enttäuscht. Jesus weiß, in einer Woche werden die gleichen Leute da sitzen und wahrscheinlich denken, ach, das war alles nur Humbug, was wir hier gemacht haben. Und trotzdem lässt er sie feiern. Und das ist die Botschaft für mich, die ich euch heute Morgen weitergeben will. Lass zu, dass du dich freust. Lass dich feiern. Auch wenn du vielleicht schon ahnst, dass es nächste Woche ganz anders aussieht. Auch wenn du vielleicht schon ahnst, dass du dich selber enttäuschen wirst. Aber lass dich feiern. Lass dich freuen. Ja, wie oft in der Bibel steht, freue dich. Habe ich nicht gezählt, keine Ahnung, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Vielleicht weiß es einer von euch. Sehr oft. Ja? Und das ist kein Mantra, was man sich oft zusprechen muss, bis man dann irgendwann fröhlich wird. Nicht wie beim Lach-Yoga. Ja? Ich habe das mal probiert. Kennt ihr das Lach-Yoga? Ist sehr lustig. Ja? Man stellt sich in den Kreis und alle fangen an, so künstlich zu lachen. Und mit der Zeit muss man wirklich lachen, weil es so lustig ist, die anderen so künstlich lachen zu sehen. Und dann lachen alle. Und es macht einen ganz fröhlich und schüttet auch irgendwie Vitamine aus oder sowas, wenn man oder Hormone, und die setzen Vitamine frei, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr gesund, ja, so Lach-Yoga. So ist es aber nicht, ja, mit der Bibel. Die Bibel sagt uns nicht, lächel so lang, bis du lachen musst, sondern die Bibel sagt uns, freue dich und erlaubt uns damit zuzulassen, dass die Freude, die sich breit machen will in uns, dass wir die nicht klein machen müssen. Weil Jesus beides aushält. Jesus hält aus, dass wir uns freuen, obwohl er schon weiß, dass es bald wieder Grund zum Weinen geben wird. Jesus hält aus, dass wir uns freuen, auch wenn er weiß, dass wir dieser Freude eigentlich gar nicht gerecht werden können. Wenn meine Kinder, zum Beispiel mein Sohn, mit dem habe ich letztens was gebaut, er wollte gerne einen Hubschrauber bauen. Ja? Das fand ich eine coole Idee, klar, ein Hubschrauber, das ist ja eine schöne Sache. So. Und dann hat er so ein Brett auf einen Pfosten gemacht und so eine Schnur dran gemacht, dass man den so drehen kann, den Propeller. Ja? Und er hat sich wahnsinnig drüber gefreut, ne, dass es geklappt hat. Also, dass der Nagel gehalten hat und dass man das so drehen konnte. Und ich habe dann überlegt, sagst du ihm, dass der nie fliegen wird, dieser Hubschrauber? Und ich habe mich dann entschieden, es nicht zu tun. Weil er hat sich drüber gefreut. Ja? Und die Freude, die war es wert. Und er hat danach auch nie probiert, damit zu fliegen. Weil das hat schon gereicht, diesen Hubschrauber zu bauen. Und ich will damit nicht sagen, dass alles in unserem Leben zum Scheitern verurteilt ist, was wir anfassen. Versteht dieses Beispiel nicht falsch. Sondern ich will damit nur sagen, Gott erlaubt uns, fröhlich zu sein, auch wenn es morgen schon ganz anders aussieht. Und deshalb darfst du dir selber auch erlauben, fröhlich zu sein, ausgelassen zu sein, vielleicht sogar mal zu jubeln im Gottesdienst, aber bereitet mich darauf vor, ja, sonst bin ich ein bisschen überrascht. Auch wenn ihr jetzt schon wisst, es sieht nächste Woche vielleicht ganz anders aus. Erlaubt dir auch mal abends im Gebet oder bei einem Spaziergang, Gott einfach zuzurufen, wie groß er ist und wie gut er ist und was er Gutes getan hat in deinem Leben. Auch wenn du vielleicht schon ahnst, dass wieder schwierige Zeiten kommen werden. Und auch wenn du vielleicht schon so das ein oder andere Aber im Kopf hast, aber dräng es einfach mal zur Seite. Nimm diese Palmwedel und schmeiß sie auf die Straße. Und jubel, als gäbe es keinen Morgen, so wie die Fußballfans im Stadion. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Mein Bruder, ich habe ihm erzählt, ich muss über am Palmsonntag predigen, und dann hat er gesagt, ja, was predigt man denn so an Palmsonntag, ne? Dann habe ich gesagt, ich weiß es selber nicht so genau, ich finde es ein bisschen schwierig dieses Jahr. Und dann hat er das eingegeben in ChatGPT. Kennt ihr das? Das ist diese künstliche Intelligenz im Internet. Da gibt es so einen Chat, das war jetzt öfter auch in den Medien. Da kann man mit einer künstlichen Intelligenz schreiben sozusagen. Ne? Also das ist erstaunlich, was die alles kann, diese künstliche Intelligenz. Also es ist quasi eigentlich nur ein Roboter oder so oder halt eine künstliche Intelligenz, wie gesagt. Und man spricht dann richtig mit der. Ne? Und mein Bruder hat dann geschrieben, was wäre ein gutes Predigtthema für Palmsonntag? Und dann hat diese künstliche Intelligenz geschrieben, Demut wäre ein gutes Thema. Ja? Und es wäre ein gutes Thema, hat sie recht. Ja? Jesus macht sich klein, er kommt auf dem Esel, er erniedrigt sich selbst, ja, wie es im Philipper-Hymnus heißt. Also die künstliche Intelligenz hat recht, aber ich habe dann auch so einen inneren Widerstand gespürt. Darauf will ich dann nicht eingehen in der Predigt. Ja? Ich will nicht das predigen, was mir eine künstliche Intelligenz sagt. Aber auch das ist natürlich hier wichtig und bezeichnend. Aber das ist im ganzen Sacharja-Buch. Ich kann euch nur empfehlen, lest mal Sacharja. Sacharja ist ein Prophet der Extreme, der Gegenextreme. Ja, und Jesus war auch, ich würde sagen, Jesus war auch ein Gott der Gegenextreme. Ja, er hat die Bilder der Menschen auf den Kopf gestellt, die sie von Gott hatten. Und auch das wäre so eine Frage, die ich euch heute Morgen stellen würde. Erlaubt ihr Gott, eure Bilder, die ihr von ihm habt, auf den Kopf zu stellen? Erlaubt ihr Gott, an Orten zu finden, an denen ihr ihn nicht erwartet hättet? Oder sucht ihr ihn nur da, wo ihr denkt, dass er sein kann? Karl Barth, das ist immer so ein Zitat, was ich gerne mag, der hat immer gesagt, Gott kann auch durch einen toten Hund sprechen oder durch ein kommunistisches Flötenkonzert. Also auch da, wo die Menschen bewusst flöten ohne Gott, ja, da kann Gott trotzdem sprechen. Das ist Gottes Wesen. Aber darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Eine Sache, auf die ich aber eingehen will, ist, dass in Vers 16 steht, das alles verstanden, das ist dann der nächste Vers, also siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Und dann schreibt Johannes, das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als aber Jesus verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Stellt euch vor, ihr seid Evangelisten. Mal für einen ganz kurzen Moment. Stellt euch mal vor, ihr lebt so im ersten Jahrhundert nach Christus und ihr habt jetzt die Aufgabe, ihr wollt was über Jesus schreiben. Also ihr seid Evangelisten, ihr schreibt ein Evangelium. Das Evangelium nach, Christiane. Ja? Oder Egon oder wie auch immer. Ja? Stellt euch vor, ihr schreibt ein Evangelium. Und stellt euch vor, jeder Satz ist wichtig. Ja, denn ihr wollt ja eine Botschaft transportieren. Und jeder Satz ist auch teuer, denn jeder Satz auf dem Papyrus, unter Umständen sogar der Schreiber, den ihr noch bezahlen müsst, kostet euch 50 Euro. Jeder Satz. Und ihr wisst gar nicht, kommt der Brief überhaupt da an, wo er hin soll. Könnte ja sogar noch sein, das Boot geht unter. Und der Brief verschwindet für immer oder die Schrift verschwindet für immer. Also ihr habt wenig Platz, jeder Satz kostet 50 Euro. Was würdet ihr schreiben? Telegramme, wusstet ihr, dass Telegramme, man kann keine Telegramme mehr verschicken in Deutschland. Ja, Dezember war der letzte Monat, wo man Telegramme verschicken konnte. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man das noch kann. Aber ich fand es trotzdem schade, dass es dann nicht mehr geht. Und so ein Telegramm hat zuletzt um die 10 Euro gekostet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Zeichen man da schicken durfte, aber es war kurz. Also es war eine kurze Botschaft, sehr teuer. Und deshalb hat die Post es dann auch eingestellt. Oder Post oder Telekom? Post, ja. Hat es dann auch eingestellt. Ist aber trotzdem ein interessantes Bild dafür, wenn ich nur wenig Platz habe, was vermittle ich dann? Also was für eine Botschaft schicke ich dann? Ja, bei so einem Telegramm muss man sich das gut überlegen. Früher war das mit den SMS auch noch so. Die waren auch noch teuer, da musste man gut überlegen, was schreibe ich? Und so ist es auch mit der Bibel. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen bei den Evangelien. Jeder Satz war teuer und dementsprechend mussten sich die Evangelisten gut überlegen, was schreibe ich? Und dann entscheidest du dich für diesen Satz Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Ist doch mal beeindruckend. Was für eine Selbstoffenbarung, auch was für eine Ehrlichkeit, ja? Wir hatten keine Ahnung, was er da meint. Und es eigentlich tut es für die Geschichte nichts zur Sache, dass sie das nicht wussten, warum Jesus hier auf einem Esel reitet. Es tut für die Geschichte nichts zur Sache. Aber ich glaube, dass dieser Satz ein Geschenk, ein 50-Euro-Geschenk des Evangelisten Johannes an uns heute Morgen ist. Ja? Er möchte uns damit ein Geschenk machen und dieses Geschenk will ich euch weitergeben. Wenn wir mit Gott leben, dann kommen wir mit dem Verstehen manchmal nicht hinterher. Ja, und vielleicht ist es ein Wort für den einen oder anderen heute Morgen hier im Raum oder auch der sich das zu Hause dann noch anhört. Wenn du mit Gott lebst, dann kommst du mit dem Verstehen manchmal nicht hinterher. Vielleicht bist du gerade in einer Situation in deinem Leben, wo du so wie der Evangelist hier Johannes sagst, ich verstehe das alles noch nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott mein Gebet nicht erhört. Ich verstehe nicht, warum ich Gott so wenig spüre. Ich verstehe nicht, warum das jetzt auch noch obendrauf kommen musste. Oder ich verstehe nicht, warum diese Beziehung jetzt zerbrochen ist. Ich verstehe es nicht. Oder ich verstehe auch nicht, warum die Erhörung auf ein Gebet jetzt kommt, wo ich es schon gar nicht mehr brauche oder wo vielleicht was ganz anderes relevant ist. Oder ich verstehe nicht, warum mich Leute jetzt anrufen, wo ich schon längst beleidigt und innerlich zerbrochen bin. Ja, oder ich verstehe nicht, warum jetzt der Brief kommt, dass jemand die Beziehung zu mir wieder aufnehmen möchte. Und ich glaube, das ist das Geschenk dieses Evangelisten Johannes. Ja, er war einer der Jünger, oder wir hören hier aus der Perspektive, eines der Jünger von Jesus. Und er sagt, wir waren Tag und Nacht bei Jesus. Wir sind Jesus so nah gewesen, wie kein anderer es jemals vorher und später wieder war. Und wir haben es die ganze Zeit, wir haben ständig was nicht verstanden. Und wie erleichternd und wohltuend ist es für uns heute, dass wir wissen dürfen, wenn die es schon nicht verstanden haben, wie sehr dürfen wir es dann manchmal auch nicht verstehen? Ja, und dürfen uns aber darauf verlassen, dass wir es irgendwann verstehen werden. Dann schreibt ja Johannes ja auch später, sie verstanden es erst später. Ja, und so ist es auch in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu, dass wir manches erst später verstehen, erst wenn wir darauf zurückblicken. Und ich glaube, es hilft, dass wir uns nicht immer einreden müssen, reiß dich zusammen, das wird schon alles werden, du darfst da nicht drüber reden, sondern wir dürfen, so wie Johannes hier auch, wir dürfen es bezeugen, wir dürfen uns auch hier vorne hinstellen und sagen, liebe Gemeinde, ich bete seit Monaten für eine Sache und es passiert nichts und ich verstehe es einfach nicht. Wir dürfen das auch äußern, ja, wir dürfen auch darüber klagen, weil wir nicht allein sind mit diesem Problem, weil das Menschen schon beschäftigt seit 2000 Jahren, seit es Jesus gibt, seit Menschen Jesus nachfolgen können, verstehen sie ihn nicht. Und Jesus selber sagt ja, als Johannes der Täufer fragen lässt, bist du der, oder sollen wir noch auf einen anderen warten, dann sagt er, unselig, wer nicht an mir verrückt wird. Ja, und das ist ein Charakteristikum der Nachfolge Jesu, dass man manchmal in der Gefahr ist, verrückt zu werden. Und dafür haben wir einander, dass wir nicht verrückt werden. Das ist das Geschenk des Evangelisten. Und eine letzte Sache noch hier in dem Text. Die Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab. Also deswegen jubeln sie ihm zu, ne? Deswegen wissen sie, dass er der Messias ist, weil er einen Toten auferweckt hat. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Die Pharisäer, und jetzt kommt der Vers, den ich noch hervorheben möchte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Auch wieder so ein Satz. Ja, warum überliefert Johannes uns diesen Satz? Die Pharisäer, die reden untereinander und sie werfen sich vor, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Wir wollten doch verhindern, dass die Leute dem nachlaufen. Und das ist eine Botschaft, die ist vielleicht schon so vor Ostern vorgegriffen, aber eine gute Botschaft, finde ich, dass der Teufel oder der Feind uns manchmal, oder gerade auf dem Weg manchmal uns voranbringt, den Gott uns führen möchte, indem er uns davon abhalten möchte. Ja, dass Gott so viel stärker ist als der Feind, dass er den Weg, den sie suchen, um zu verhindern, dass seine Botschaft bei den Menschen ankommt, nutzt, um die Botschaft stärker zu machen bei den Menschen. Weil die Pharisäer erfahren oder hier die Erfahrung machen, die ich auch immer wieder machen durfte in meinem Leben, dass da, wo die Hindernisse am größten sind, Gott auch am größten wirkt. Ja, dass da, wo die Pharisäer sich am meisten angestrengt haben zu verhindern, dass irgendjemand diesem Jesus nachfolgt, die Menschenmenge immer größer wird. Und dass da, wo sie jetzt versuchen, ihn, und das ist übrigens, ganz kurz, Entschuldigung, das ist aber wichtig, ja, weil wir diese Überzeugung oft finden, ja, dass die gleichen Menschen, die Jesus hier zugejubelt haben, ihn später ans Kreuz geschlagen haben. Das ist maßgeblich geprägt, diese Vorstellung, von Luther. Ja? Und es ist auch nicht abwegig, darauf zu kommen, ja? Weil es sind ja die gleichen, also es sind ja alles Juden, es sind ja alle in Jerusalem. Aber eigentlich, die meisten Exegeten heute gehen davon aus, dass es nicht stimmt. Also es kann natürlich sein, dass zufällig ein oder zwei Leute, die da ihm zugejubelt haben, auch auf der anderen Seite dann später tatsächlich mit bei der Anklage waren. Aber wir haben hier eine ganz andere Szenerie, auch eine ganz andere Menschengruppe. Die Menschen, die Jesus anklagen, sind die, die auch nachts beim Hohepriester mit dabei waren. Ja, und Jesus wird ganz früh morgens angeklagt, und zwar bewusst ganz früh morgens angeklagt. Das fädeln die Pharisäer mit Absicht so ein, weil sie schon wissen, wenn die große Menschenmenge, die Jesus zugejubelt haben, wenn die dazukommen, dann haben wir keine Chance, ihn mehr hinrichten zu lassen. Deshalb versuchen sie, das heimlich still und morgens zu machen, damit eben das nicht passiert, dass sich die ganze Volksmenge auf Jesu Seite stellt. Also das ist ein Vorurteil, mit dem ich mal aufräumen will hier, dass die gleichen Menschen, die hier Jesus zugejubelt haben, ihn verraten haben. Es kann sein, wie gesagt, dass der ein oder andere dabei war, aber es ist nicht so, dass die alle so wankelmütig gewesen wären, dass sie am einen Tag gejubelt und am nächsten Tag geschrien hätten, kreuzige ihn. Nur so als Hintergrundinformation. Und das ist eben wichtig, ja, dass die jetzt Jesus versuchen, hier morgens zu verraten, die hacken einen Plan aus, ja, die sehen, Jesus wird immer erfolgreicher, die Menschen rennen ihm immer mehr hinterher und wir versuchen immer mehr zu verhindern, dass sie das tun. Die überlegen sich jetzt, nutzen wir einen Weg, auf dem Jesus keine Chance hat. Wir greifen ihn heimlich. Wir nehmen seinen Freund, der ihn verrät. Wir greifen ihn heimlich nachts. Und wir machen es an dem Volk vorbei, sodass gar nicht erst wieder dieser Hype um Jesus aufkommen kann. Und sie schaffen es. Ja, und sie denken sich, ha, diesmal hat es geklappt. Diesmal hat es geklappt. Diesmal konnte er nichts dagegen unternehmen. Und so, ich denke, dass der Feind manchmal in unserem Leben auch an so einem Punkt ist, dass er denkt, ha, jetzt habe ich es geschafft. Diesmal hat er keine Chance, diesmal hat sie keine Chance. Schachmatt, jetzt bist du in der Situation, aus der kommst du nicht mehr raus. Und als Jesus dann am Kreuz hing, wie sie sich gedacht haben, jetzt kann er nichts mehr ausrichten. Und dann haben sie noch gesagt, oder dann haben sie ihn noch provoziert und haben gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herunter. Und als er nicht runterkam, da dachten sie, jetzt ist es vorbei. Jetzt haben wir es allen bewiesen, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Und wie wenig wusste der Feind, dass das der Moment seiner größten Niederlage sein wird, an dem er dachte, es wäre sein größter Triumph. Und das möchte ich euch heute Morgen auch zusprechen, auch vor Ostern schon, ja, dass der Moment, der manchmal aussieht wie die größte Niederlage, in dem der Feind denkt, jetzt habe ich ihn oder habe ich sie, da kommt sie nicht mehr raus, das ist der Moment des größten Triumphs sein kann, weil unser Gott größer ist. Amen.